Guten Abend, begrüße alle zu der 29. Folge unseres Studiums im Buch Hiob. Wir kommen zu Kapitel 29, aber davor möchte ich ganz kurz auf die letzten Verse in Kapitel 28 zurückkommen. Und zwar ging es ja um das Thema, wo findet man die Weisheit? Und Hiob gibt schließlich die Antwort: in der Schöpfung. Dort wurde Gottes Weisheit für die Schöpfung sichtbar. Dort hat sich Gott geoffenbart gegenüber seinen Geschöpfen. Und darf ich bitten, dass wir zunächst nochmals lesen, 28, Vers 23, obwohl wir das alles letztes Mal besprochen haben und die Verse erklärt haben, aber ich möchte da noch etwas ergänzen. Bitte, 28, Vers 23 bis 28.
Gott versteht ihren Weg und erkennt ihre Städte, denn er schaut bis zu den Enden der Erde, unter dem ganzen Himmel sieht er. Als er dem Wind ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maß abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmte und eine Bahn dem Donnerstrahl, da sah er sie und tat sie kund. Er setzte sie ein und durchforschte sie auch. Und zum Menschen sprach er: siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit, und vom Bösen weichen ist Verstand.
Vielen Dank. Wir haben also gesehen, Hiob spricht über Gott im Zusammenhang mit der Schöpfung und erwähnt vier Punkte, nämlich dass Gott der Luft ein bestimmtes Gewicht festgelegt hatte, Vers 25, und dann auch das Gewicht des Wassers bestimmt hat, und da besteht ja ein ganz besonderer, wichtiger Zusammenhang in der Ökologie, wie wir letztes Mal gesehen haben. Und drittens geht es um die Gesetzmäßigkeit im Zusammenhang mit dem Regen und schließlich um die Gesetzmäßigkeit im Zusammenhang mit dem Donnerstrahl. Und da wurde eben Gottes Weisheit sichtbar. Und dann haben wir gelesen, Vers 28, und zum Menschen sprach er: siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand. Das Wort Mensch hier ist im Hebräischen Adam. Und warum hat man nicht übersetzt, und zu Adam sprach er, sondern und zum Menschen sprach er? Weil die Rabbiner im Mittelalter die Vokale eingesetzt haben in den Konsonantentext, in den Inspirierten, die haben hier so den Vokal festgelegt, dass vor Mensch kein Artikel steht. Aber schreiben tut man es genau in der gleichen Weise an dieser Stelle, ob das jetzt Artikel hat oder nicht Artikel. Man kann also lesen, le Adam oder la Adam. La Adam, das muss man übersetzen, und zum Menschen. Weil Mensch, also Adam, mit dem bestimmten Artikel, das bedeutet der Mensch. Und wenn es einfach Adam ist ohne Artikel, dann muss man das verstehen als Eigenname. Und nun, hier geht es natürlich ganz klar um den ersten Menschen. Denn es geht ja um die Schöpfungswoche, in der Gott diese Dinge, wie das Gewicht der Luft, festgelegt hat, am zweiten Schöpfungstag, also die Ausdehnung, die Atmosphäre erschuf und so weiter. Und dann der Mensch, der am sechsten Tag geschaffen wurde, ist also da in unmittelbar Nähe zur Erschaffung von all diesen Dingen, die hier erwähnt sind. Und dann heißt es, Gott habe zu dem Menschen, und zwar zu Adam, gesprochen: siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand. Und hätte er darauf gehört, wäre es nicht zum Sündenfall gekommen. Jetzt möchte ich ganz kurz zeigen, in 1. Mose ist es ja so, dass manchmal steht der Mensch und manchmal steht Adam. Einfach beispielsweise, schlagen wir auf, 1. Mose 2, da haben wir die Erschaffung Adams. Vers 7.
Und Gott der Herr bildete den Menschen, Staub vom Erdboden, und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele.
Ja, also jedes Mal für Mensch steht hier Adam. Und man hat eben Mensch übersetzt und nicht Adam, weil jedes Mal der Artikel steht. Also der Mensch. Und dann übersetzt man eben nicht Adam, sondern der Mensch. Aber an anderen Stellen, wie zum Beispiel Kapitel 3, Vers 21,
und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie.
Ja, also da steht eben kein Artikel und darum übersetzt man mit dem Eigennamen. Und der Herr machte Adam und nicht den Menschen. Und ein weiteres Beispiel für den Eigennamen in Vers 17 davor.
Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen.
Ganz genau. Also hier übersetzt man Adam als Eigenname, weil da kein Artikel steht. Aber es ist ganz analog zu Hiob 28 und zu Adam sprach er. Ja? Und hier und zum Adam sprach er. 28, Vers 28 in Hiob. Also, Gott spricht zu Menschen oder spricht zu Adam. Und das macht klar, dass in 1. Mose 1, 2, 3 nicht alles steht, was Gott zu Menschen gesprochen hat. Und überhaupt ist es ja so, dass gerade die ersten 11 Kapitel, die sind so knapp gefasst. Und wenn man denkt, welch lange Zeit das umfasst, 1. Mose 1 bis 11 umfasst eigentlich 2000 Jahre. Und es sind nur 11 Kapitel. Es ist wie eine Strichzeichnung, eine Federzeichnung. Nur ganz wesentliche Dinge werden erwähnt. Aber es ist so, dass Gott zu Menschen mehr gesprochen hat als nur das. Hier sehen wir eine grundsätzliche Ermahnung des Schöpfers, siehe, die Furcht oder die Ehrfurcht des Herrn ist Weisheit. Und vom Bösen weichen ist Verstand. Aber wir haben in Jesaja ein weiteres Beispiel, was Gott zu Adam gesprochen hat. Und das ist in den ersten Kapiteln nicht festgehalten, aber ein späterer Prophet, Jesaja, musste das dann sehr wohl aufschreiben für alle weiteren Generationen. Jesaja 28 über die Landwirtschaft. Und da wird erklärt, wie Gott dem Menschen erklärt hat, wie er den Erdboden bebauen muss. Adam wurde ja in 1. Mose 2 eingesetzt als Bauer. Und es wird hier ganz klar gesagt in 28, Vers 26, so unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Sascha, könntest du uns mal lesen, die Verse von 23 bis 29.
Nehmt zu Ohren und hört meine Stimme. Horcht auf und hört meine Rede. Pflügt wohl der Pflüger den ganzen Tag, um zu sehen? Furcht und eckt er den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht so? Wenn er dessen Fläche geebnet hat, so streut er Dill und sät Kümmel und wirft Weizen reihenweise und Gerste auf das abgesteckte Stück und den Hartweizen an seinen Rand. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren, er belehrte ihn. Denn Dill wird nicht mit dem Dreschschlitten ausgedroschen und das Wagenrad nicht über Kümmel gerollt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht immerfort drischt er es. Und wenn er das Rad seines Wagens und seine Pferde darüber hintreibt, so zermalmt er es nicht. Auch dies geht aus von dem Herrn der Herrscharen. Er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand.
Ja, vielen Dank. Also die Weisheit Gottes hat sich in diesen praktischen Unterweisungen für Landwirtschaft auch gezeigt. Das musste der Mensch, also der frühe Mensch, nicht selber erfinden, sondern der Schöpfer hat ihm von Anfang an Klarheit gegeben, auch für diese kulturellen Betätigungen. Und ein weiteres Beispiel, das erst später aufgeschrieben wurde in Gottes Wort, ist Judas. Judasbrief, Vers 14, wo eine Prophetie von Henoch, der ja in 1. Mose 5 erwähnt wird, hier aufgeführt wird. Aber in 1. Mose 5 findet man das nicht. Liest du Judas 1, Vers 14?
Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt: Siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.
Danke. Also das ist von Vers 14b bis Vers 15 ein Zitat, das hat Henoch ausgesprochen, und er hat damals vor der Sintflut bereits das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit vorausgesagt. Wie er kommen wird mit den Erlösten zusammen, mit den Heiligen. Und manchmal wird behauptet, Judas hätte das zitiert aus einem betrügerischen Buch, das den Titel Henoch hat. Das Buch Henoch, das ist ein sogenanntes pseudepigraphisches Buch. Nicht ein apokryphes Buch, denn die Apokryphen, das sind 14 bestimmte Bücher, die man in katholischen Bibeln hineingefügt zwischen Altes und Neues Testament findet, wie Makkabäer und Tobit und so weiter. Aber das Buch Henoch hat man dort nicht. Das ist ein pseudepigraphisches Buch. So nennt man Bücher, die unter verlogenem, pseud heißt nämlich verlogen, verlogen oder gefälschten, falschem Namen veröffentlicht worden sind, um dem Buch eben quasi Autorität zu verleihen. Und tatsächlich in diesem betrügerischen Buch Henoch kommt dieses Zitat vor, aber nicht so, wie es hier steht, sondern im Buch Henoch ist es sogar eine Irrlehre, denn dort wird gesagt, der Herr sei gekommen inmitten seiner heiligen Tausenden, und dann steht nicht, um Gericht auszuführen gegen alle, sondern um Gericht auszuführen über sie, die Heiligen. Also als würden die Heiligen, die dann, also die Gläubigen, die dann Christus begleiten werden, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit, um dann schließlich seine Füße zu setzen auf den Ölberg, Sacharja 14, Vers 2, als ob die dann noch gerichtet werden würden. Für sie gibt es kein Gericht mehr. Und das steht dort in diesem Buch. Aber Judas hat das nicht aus diesem Buch Henoch zitiert, denn seine Formulierung stimmt nicht genau überein. Sondern vielmehr wurde eben das Zitat von Henoch überliefert, durch die ganze Geschichte hindurch, im Judentum neben der Bibel überliefert. Und der Betrüger, der das Buch Henoch geschrieben hat, der hat das dann auch benutzt und wollte damit seinem Buch Autorität verleihen. Aber der Heilige Geist hat Judas so geführt, dass er diese korrekte Überlieferung im Judentum aufgenommen hat, und er sagt nicht, die Heilige Schrift sagt, sondern er sagt, Henoch, der siebte nach Adam, siebte Generation, hat von diesen geweissagt. Ja, also das war nicht in einem Buch, das jetzt eben nicht mehr verfügbar wäre und eigentlich zur Heiligen Schrift gehört hatte. Nein, das Zitat war überliefert und Judas hat das dann aufgenommen in den Judasbrief, der eben zu Gottes Wort gehört. Ja, gehen wir weiter, jetzt zu Hiob 29. Da beginnt es ja dann in Vers 1, und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach. Warum heißt es hier fuhr fort? Das hatten wir bisher nie in den Reden, in denen Hiob seinen drei Freunden jedes Mal geantwortet hatte. Aber es ist ja so, Hiob hat in Kapitel 27, 28 geantwortet, und schon 26, geantwortet auf die Rede von Bildad, dem Zweitältesten. Und jetzt wäre eigentlich die Reihe an Zophar. Aber er kommt nicht. Er sagt nichts mehr. Also deutet das an, da muss eine Pause gewesen sein. Hiob hat geantwortet, sehr ausführlich. Was sage ich schon? Ja, ab Vers 26. Und dann heißt es in Kapitel 27, Vers 1, und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben. Also auch dort eigentlich eine Pause. Dort hätte Zophar antworten können. Es kam nichts. Und wir haben gesehen, die Freunde kamen zur Überzeugung, mit diesem Mann muss man gar nicht mehr sprechen. Es bringt sowieso nichts. Er hat immer das letzte Wort. Und er nimmt keine Ermahnung an. Ja gut, konnte er auch nicht, denn die Ermahnung war falsch. Und darum musste er immer das letzte Wort haben. Also, anstatt Zophar spricht er in Kapitel 27 nochmals Hiob. Und jetzt, nach 27, 28, gibt es nochmals eine Gelegenheit. Aber es kommt nichts mehr. Hiob fährt weiter. Lies du mal Kapitel 29, Verse 1 bis 6. In diesem Kapitel finden wir nämlich, wie Hiob spricht über die Schönheit seines verflossenen Glückes. Und er sehnt sich zurück in diese Tage, wo es ihm gut ging, bevor er so schwer krank geworden war. Und es ist so richtig wehmütig. Ein Mann, der komplett zerstört worden ist durch seine Pestkrankheit, der unmittelbar, menschlich gesprochen, vor dem Tod stand. Und er denkt zurück, wie schön war das damals, als es mir noch gut ging. Bitte, Verse 1 bis 6.
Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach: O, dass ich wäre wie in den Monaten der Vorzeit, wie in den Tagen, als Gott mich bewahrte, als seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis wandelte. Wie ich war in den Tagen meiner Reife, als das Vertrauen Gottes über meinem Zelt waltete, als der Allmächtige noch mit mir war, meine Knaben rings um mich her, als meine Schritte sich in Milch badeten und der Fels neben mir Ölbäche ergoss.
Ja, jetzt sehen wir, er denkt daran, wie schön es damals war. Und zwar beschreibt er hier, wie schön seine Beziehung zu Gott war. Und durch die Krankheit wurde diese Beziehung verdunkelt. Und man kann nicht sagen, diese Beziehung wurde verdunkelt, weil Gott nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Aber Hiob fragte sich, wie ist das möglich? Und er hat Gott angeklagt, wie wir gesehen haben. Und er hat sich dann manchmal wirklich eben in seinen Aussagen so verstiegen, dass er sich in einzelnen Aussagen versündigt hatte. Und jetzt denkt er zurück, wie das war damals. Und zwar möchte ich besonders betonen, er sagt also, wie das war in der Vorzeit, in den Tagen, als Gott ihn noch bewahrte. Darum ist Hiob dann nie gestorben, sondern er wird ja wieder gesund gemacht. In Kapitel 42. Aber er sagt, das war die Zeit, als Gott mich bewahrte. Und dann benutzt er einen Ausdruck in Vers 3, als seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis wandelte. An welchen Vers im Neuen Testament erinnert uns das? Ja, also im Alten Testament. Auswendig, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Und neutestamentlich, woran würdest du denken?
Also ich hätte etwas, wie der Herr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, aber noch deutlicher, als seine Leuchte über meinem Haupt schien.
Das Licht
Ja. Johannes 8, Vers 12. Wo der Herr Jesus gerade nach diesem Bericht über die Ehebrecherin, die die Gnade des Herrn Jesus erlebte und der Herr Jesus eine zweite Chance gab, indem er ihr sagte in Johannes 8, Vers 11, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Und dann kommt Vers 12, bitte.
Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Ja, wunderbar. Das hat der alttestamentlich gläubige Hiob schon erlebt, diese Realität. Mit diesem Licht durch die Dunkelheit der Welt hindurchgehen zu können. Und dann Vers 4, noch etwas ganz Besonderes. Wie ich war in den Tagen meiner Reife, als das Vertrauen Gottes über meinem Zelt wohnte. Und dieses Wort Vertrauen hier ist ganz interessant. Das heißt Sod. Und das bedeutet Geheimnis, vertrauter Umgang. Wir finden das zum Beispiel noch in Psalm 25, wenn wir kurz aufschlagen. Es heißt auch vertraute Mitteilung. Psalm 25, Vers 14, bitte.
Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun.
Jawohl, und die Elberfelder hat dort eine gute Fußnote und erklärt eigentlich bei Geheimnis die vertraute Mitteilung oder der vertraute Umgang. Das heißt, Hiob hatte einen ganz engen, vertrauten Umgang mit Gott, wo er auch ganz vertraut Mitteilung Gottes bekommen hatte. Und das erklärt seine Weisheit. Wenn wir diese Kapitel durchgegangen sind, von Kapitel 3 an, da haben wir gesehen, es ist unglaublich, was dieser Hiob an Erkenntnis und Wissen über Gott, den wahren Gott, besaß. Unerhört. Und so viele Dinge weiß er, die man in 1. Mose 1 bis 11, also in der Zeit bis zur Sintflut und darüber hinaus, eben nicht aufgeschrieben findet. Und trotzdem weiß er diese Dinge. Ja, und da sagt er, das war noch diese Zeit, als dieses Vertrauen da war. Das heißt, er hatte nicht mehr das Gefühl, ich bin in Gemeinschaft mit dem Herrn. Und natürlich, dass er sich eben in gewissen Aussagen versündigt hat und sich selber mehr rechtfertigte, als gerecht hinstellte, als Gott. Er spricht schon über die Gerechtigkeit Gottes, aber er betont mehr, dass er eben gerecht ist. Er, Hiob. Und das hat natürlich diese Gemeinschaft getrübt. Und er denkt zurück an diese Zeit, wo diese Gemeinschaft, diese Verbindung, diese persönliche Beziehung zum Herrn so ungetrübt war. Als das Vertrauen oder das Geheimnis oder die vertraute Mitteilung Gottes über oder der vertraute Umgang Gottes über meinem Zelt waltete. Und dann sagt er, als der Allmächtige noch mit mir war. Jetzt hat er das Gefühl, Gott ist nicht mehr mit mir. Nun, wir können einen feinen Unterschied machen zwischen Gott mit uns und Gott für uns. Ist nicht ganz das Gleiche. In Römer 8, da finden wir diesen wunderbaren, bedingungslosen Ausdruck für erlöste Menschen, für Wiedergeborene. Römer 8, Vers 31. Das gehört ganz eng zusammen.
Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er doch, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?
Jawohl. Das gilt ganz grundsätzlich für Erlöste. Gott ist für uns. Aber wenn wir in der Bibel nachforschen, was braucht es, damit Gott mit uns ist, sehen wir, da braucht es etwas von unserer Seite. Dass Gott für uns ist, zeigt sich darin, er hat alles gegeben und sogar das Liebste, den Sohn. Der, der seine Freude war von Ewigkeit, hat er in diese Welt gesandt und für uns hingegeben. Gott ist für uns. Aber schlagen wir auf 2. Chroniker 15 in der Geschichte von König Asa. Erläutert ein Prophet eine ganz wichtige Sache. 2. Chroniker 15, da spricht Asaria, der Sohn Odets, der Geist Gottes kommt über ihn, Vers 1. Und lies doch bitte, Sascha, Vers 2.
Und er ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm: Hört mich, Asa, und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen.
Danke. Ja, ist doch eindrücklich. Was ist die Bedingung, dass der Herr mit uns ist? Wir müssen selber auch mit ihm sein. Dann bekennt Gott sich zu uns, wenn wir uns ganz klar zu ihm bekennen. Aber das ist eben im praktischen Leben. Der Grundsatz bleibt, Gott ist für uns. Und wir können aber nicht erwarten, wenn wir uns im praktischen Leben nicht zum Herrn bekennen und zu ihm stehen, dass er dann eben auch sich zu uns bekennt. Und das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Das hat mich als junger Mensch sehr beeindruckt, als ich hörte von einem alten Bruder, mit dem ich sehr gut befreundet war, Paul Kiene, das ist der Mann, der das Buch geschrieben hat, Das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai, mit den wunderbaren Bildern über die Stiftshütte. Der hat regelmäßig Gemeinden besucht und dann ist er nach Hause gekommen, hat seiner Frau gesagt, dass Gott mit uns ist, das ist klar. Aber ob der Herr noch mit uns ist, das ist nicht klar. Weil er schon damals vor Jahrzehnten so viel Niedergang in den Gemeinden erlebt hat. Ja, Gott ist mit uns, aber ob er mit uns, Gott ist für uns, aber ob er mit uns ist, das ist die Frage. Und da sind wir gefordert. Und nun ist es natürlich so, dass Hiob eben ein Misstrauen in sein Herz hineinkommen ließ, in diesen Leiden. Wir können das alles nachvollziehen. Das war ja furchtbar und alle haben sich gegen ihn gestellt. Alle waren überzeugt, Hiob ist falsch. Der Einzige, der nicht überzeugt war, das war Hiob selbst. Also furchtbar. Und dadurch entstand ein Misstrauen in seinem Herzen und darum blickt er zurück, als der Allmächtige noch mit mir war. Und dann sagt er, meine Knaben rings um mich her. Er erinnert sich, wie seine Jungs, er hat ja insgesamt 7 Jungs bekommen, mit seiner Frau zusammen, die spielten da um ihn her. Das war noch diese Zeit, diese ganz glückliche Zeit ohne Sorgen. Aber dann hat er ja alle Kinder verloren und auch die Töchter. Er erwähnt einfach, dass diese Erinnerung, da sieht er noch diese kleinen Buben, wie die da um ihn her waren. Und dann sagt er weiter, als meine Schritte sich in Milch badeten, er hat ja so viel Vieh und eben Milch, das war kein Luxusartikel, sondern das war so, dass er förmlich darin badete. Oder man kann statt Milch übersetzen, ist eigentlich das Wort Chema, nicht Chalaf. Chema ist Butter oder geronnene Milch, also schon eine Art Käse. Ja, Kurt?
Die Schlachter, die redet da von Knechten und nicht
Ah, die Schlachter hat hier Knechte und das ist, der Grund ist der, Na'ar auf Hebräisch heißt Knabe oder Knecht. Und jetzt ist die Frage, wie muss man übersetzen? Jetzt geht es aber hier im Zusammenhang, geht es einfach um all das Schöne, das Hiob erlebt hatte und was aber so die anderen Menschen und die, die ihm untergeben sind, die kommen erst später im Text. Und darum ist es eigentlich naheliegend, wie die Elberfelder hier zu übersetzen, meine Knaben rings um mich her. Also vom Zusammenhang ergibt sich das. Und dann sagt er weiter, und der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Da denkt er an all die Ölbäume, die da bei felsigem Untergrund oder neben Felsen standen und ihm in Fülle eben Olivenöl lieferten. Alles wunderbar ausgedrückt, poetisch. Und dann sagt er, als ich in die Stadt hineinging, meinen Sitz auf dem Platz aufstellte. Also er denkt daran, auch welche soziale Rolle er gespielt hat. Liest du gerade weiter, Sascha? Jetzt, also nach diesen Versen 2 bis 6, wo es geht um seine Beziehung zu Gott, da um seine sorglose Beziehung zu Gott, wird jetzt ab Vers 7 bis 10 beschrieben, wie die Leute ihm Respekt zollten in der Gesellschaft.
Als ich durchs Tor in die Stadt hineinging, meinen Sitz auf dem Platz aufstellte, die Jünglinge sahen mich und verbargen sich, und die Greise erhoben sich, blieben stehen. Die Fürsten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Vornehmen verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen.
Wenn sich das überlegt. Also das war ein Mann, der wurde von niemandem irgendwie in Frage gestellt. Alle haben ihn respektiert. Und nicht nur die jungen Leute, die dann sogar sich versteckt haben aus Respekt, sondern sogar Greise sind aufgestanden vor ihm. Und wir sehen, dass das alles zu Recht war. In Vers 11 wird dann beschrieben, welchen Ruf er ganz allgemein genoss, welches Zeugnis man ihm ausstellte damals. Vers 11.
Denn wenn das Ohr von mir hörte, so pries es mich glücklich. Und wenn das Auge mich sah, so legte es Zeugnis von mir ab.
Ja. Glücklich preisen, das ist das Wort, das eben all diesen Stellen entspricht, wo es in der Bibel heißt, glückselig, zum Beispiel der Mann, Psalm 1. Ja? Und das ist nicht nur einfach happy sein, ja? Das ist nicht happy ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern dieser Ausdruck bedeutet im Hebräischen ein inneres Glück in der Gemeinschaft mit Gott. Ein ganz tiefes inneres Glück in der Gemeinschaft mit Gott unter seinem Segen. Und das entspricht eigentlich genau dem, was Hiob eben in den Versen 2 bis 6 in Bezug auf sich beschrieb. Und die Leute priesen ihn glücklich. Es lohnt sich, in der ganzen Bibel durchzugehen, überall, wo steht, glückselig. Andere Übersetzungen, außer die Elberfelder, sagen dann selig. Ja, aber es ist zu schwach. Darum haben die Übersetzer der Elberfelder gewählt, im 19. Jahrhundert, glückselig. Ja, und das heißt wirklich auch überglücklich, aber es ist nicht einfach unbedingt eine äußere Freude, sondern eine Freude, die ganz tief im Herzen drin ist, eben in diesem ungetrübten Umgang mit Gott. In das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Und so galt das also ihm. Und dann weiter das Auge, wenn das Auge mich sah, so legte es Zeugnis von mir ab. Also alle redeten gut über ihn. Vers 12, und zwar Vers 12 bis 17, da beschreibt er jetzt, welch ein Segen er für andere war. Bitte?
Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segen des Umkommenden kam über mich und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit und sie bekleidete mich und in mein Recht wie in ein Oberkleid und einen Kopfbund. Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Vater war ich den Armen und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Und ich zerbrach das Gebiss des Ungerechten und seine Zähne entriss ich die Beute.
Ja, bis dahin können wir mal zusammentragen, welchen Leuten gegenüber hat sich Hiob hier als Segen erwiesen? Möglichst der Reihe nach. Ja, Armen oder in der Elberfelder steht Elenden. Man kann beides übersetzen. Beides richtig. Also, ich befreite den Elenden. Dann weiter.
Die Weise.
Auch Vers 12. Dann. Wo hast du die? In welchem Vers? Wie? Ja, es ist eben in der Elberfelder so beschrieben, der Elende, der um Hilfe rief. Wie heißt es bei dir, Kurt?
Hier heißt es, denn ich rettete den Elenden, der um Hilfe schrie. Und die Weise, die keinen Helfer haben.
Ja, genau. Eben dann ist es der Elende, der eben schreit um Hilfe, dann die Weise, einverstanden? Und jetzt weiter, Vers 13. Ja, jemand hat gesagt, mutlos. Mutlos, aber es ist noch schlimmer, es ist jemand, der im Sterben liegt. Er hat sich um all diese Menschen gekümmert. Ah, der Verlorene oder Mutlose, eben der Sinn ist jemand, der vor dem Sterben steht. Und dann die Witwe, genau. Weiter. Blinde, Vers 15. Lahme. Und dann weiter. Arme. Ja, das ist dann ein anderer Ausdruck. Arm. Und vorhin, Vers 12, haben wir Elend. Ja, und dann hat er sich auch noch mit solchen beschäftigt, die eben solch Elenden Unrecht taten, indem sie ungerecht vor Gericht zerrten. Und da hat er die Sache untersucht, hat also nicht gesagt, das geht mich nicht an. Ja, war nicht einfach dem Bösen, mit dem er konfrontiert war, neutral gegenüber. Sondern er hat gesehen, nein, das geht gar nicht. Hat er die Sache untersucht und dann denen zum Recht verholfen. Ja, Jerry?
Also ist das nicht auch die Antwort von Eliphaz?
Wir schlagen auf, Kapitel 22, Rede von Eliphaz, und du meinst?
Ja, weil er da ihn anklagt.
Genau, Eliphaz hat Hiob angeklagt und hat ihm unterstellt, dass er genau das Gegenteil tun würde von dem, was er tat. Nämlich, an welche Verse hast du gedacht? Ab Vers 5, nicht wahr?
Ja.
Genau, liest du ein paar Verse ab Vers 5, Sascha.
Sind nicht deine Bosheiten groß und deine Ungerechtigkeiten ohne Ende? Denn du fändetest deinen Bruder ohne Ursache und den Nackten zogest du die Kleider aus. Dem Lechzenden gabst du kein Wasser zu trinken und dem Hungrigen verweigertest du das Brot. Und dem Mann der Gewalt, ihm gehörte das Land und der Angesehene wohnte darin. Die Witwen schicktest du leer fort und die Arme der Weisen wurden zermalmt.
Ja, und so weiter. Und dann sagt er, und darum ist jetzt das Unglück über dich gekommen. Das behauptet Eliphaz einfach so. Und zwar aus einer logischen Schlussfolgerung, wenn jemand so schwer leidet wie Hiob, dann muss er ein ganz übler Mensch gewesen sein. Und das war reine Unterstellung. Verleumdung. Und das Interessante ist jetzt in diesem Kapitel 29. Hiob hat also noch gewartet. Jemand von den Freunden hätte sprechen können. Hat niemand gesprochen. Da haben wir gesehen, Vers 1 erfährt weiter. Und dieses Kapitel klingt abgeklärt. Er ist nicht mehr am, am Kämpfen und am sich verteidigen. Er denkt, oh, wenn diese Tage wieder da wären. Damals, als es so wunderbar war. Und dann beschreibt er einfach, was er gemacht hat. Ohne jetzt einfach für sich zu kämpfen. Aber natürlich ist das, Jerry, genau die Widerlegung von dieser Verleumdung des ältesten Freundes. Ja, und was auch noch auffällt in diesen wunderbaren Versen, er ist in seiner Handlungsweise ein Hinweis auf den Messias. Woran denkst du? Du hast gerade zugenickt, Sven.
Wie er dem Johannes dem Täufer das ausrichten lassen, dem macht eine lange Aufzählung, Blinde werden geheilt und Lahme werden geheilt und Tote auferweckt und so weiter.
Genau, wir können das kurz aufschlagen. Der Herr Jesus hat sich ja gerade um diese Menschen gekümmert, Blinde und Lahme. Wir können aufschlagen Matthäus 11. Da hatte Johannes der Täufer im Gefängnis plötzlich Zweifel bekommen und der Herr Jesus erklärt, man muss einfach Johannes erzählen, was hier geschieht. Matthäus 11, Verse 4 bis 5.
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden wieder sehend und Lahme gehen umher, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt.
Ja, und noch Vers 6.
Und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt.
Danke. Ja, und dieser Hiob ist noch direkter verbunden mit dem Herrn, wenn man an Psalm 72 denkt. Ja, wir kommen gleich noch zu Psalm 68, sehr gut. Also, Psalm 72, das ist ein prophetischer Psalm über den Messias, also über den Herrn Jesus, im tausendjährigen Friedensreich. Und von ihm, diesem Messias, der dann regieren wird über die ganze Welt, wird gleichzeitig auch gesagt, was eben sein Wesen anbetrifft. Und zwar lesen wir Vers 12 und 13. Liest du, Sascha?
69.
72.
Ah, 72.
12.
Denn erretten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird sich des Geringen und des Armen erbarmen und die Seelen der Armen wird er retten.
Ja, merkt man so die Übereinstimmung sogar in der Formulierung. Denn erretten wird er den Armen, der um Hilfe ruft. Und hier hatten wir, denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief. Also sogar in der Formulierung. Und dann, und den Elenden, der keinen Helfer hat, Psalm 72, Vers 12b, und hier heißt es, ich und die Weise, die keinen Helfer hatte. Ja, und das im Psalm 72 hat sich erfüllt im ersten Kommen des Herrn Jesus, wenn man zum Beispiel denkt, in dem Fall, denn er retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, Lukas 18, der blinde Bartimäus, der schreit, Jesus, Sohn Davids, also Ben David, der Messias, erbarme dich meiner. Und die Leute wollen ihn zum Schweigen bringen. Er schreit noch lauter. Und der Herr ist dann auf ihn zugegangen. Und dann, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Da denke ich gerne an den Evangelien. Jemand, der keinen Helfer hat. Johannes 5. Ja, genau. Der Kranke beim Teich Bethesda. Johannes 5. Der Jesus sagt ihm, möchtest du gesund werden? Und er sagt, ich habe niemanden. Und er war 38 Jahre schon in diesem elenden Zustand und muss sagen, ich habe niemanden. Furchtbar. Aber wenn jemand das sagen muss, ich habe niemanden, dann darf er wissen, aber es gibt einen, den er trotzdem hat, den Herrn Jesus. Ihn dürfen wir zu jeder Zeit anrufen. Und Hiob war also in seinem Verhalten bereits ein Hinweis auf den Erlöser. Und dann ganz besonders noch in Vers 14, da sagt er, ich kleidete mich in Gerechtigkeit und sie bekleidete mich und in mein Recht wie in ein Oberkleid und einen Kopfbund. An welche Verse in Jesaja erinnert das?
62.
Schlagen wir auf. Jesaja. Komm gleich. Jesaja 62. Ja, du meintest 61. Vers 10. Liest du, Sascha?
Hoch erfreue ich mich in dem Herrn. Meine Seele soll frohlocken in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart anlegt und wie eine Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide.
Ja, wunderbar. Also hier geht es um die Kleider des Heils und das wird dann auch genannt Mantel der Gerechtigkeit. Also ein weißes Kleid, wie das die Priester trugen. Und nun, Hiob kann von sich sagen, ich kleide mich in Gerechtigkeit. Er wurde gerecht durch Glauben, denn das gleiche Prinzip, Rechtfertigung durch Glauben, gilt im Alten wie im Neuen Testament, sagt der Römerbrief. Und wir sehen aber hier, wie er diese Gerechtigkeit auch praktisch im Alltag umsetzte. Und darum sagt er, ich kleidete mich in Gerechtigkeit und bekleide mich. Und mein Recht wie in ein Oberkleid und einen Kopfbund. Dann war noch da hinten eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage nochmal zu der Beurteilung von Eliphas über Hiob.
Ja.
Das Gegenteil da. Wie gehen wir, also, ich meine, das ist ja wie, wenn ein Bruder in der Gemeinde einen anderen Bruder beurteilt und ungerecht beurteilt. Und wie gehen wir damit um, wenn zwei verschiedene Wahrnehmungen aufeinander treffen? Das heißt, die Beurteilung des Bruders ist komplett das Gegenteil, was man selber, wie man sich selber beurteilen will. Was macht man in diesem Situation?
Also, ich versuche die Frage kurz zusammenzufassen für den Livestream. Eliphas hat Hiob ganz anders gesehen als Hiob sich selber. In Kapitel 22 eben verurteilt er ihn und in Kapitel 29, da rechtfertigt sich Hiob. Jetzt, wie gehen wir heute um, wenn zwei Brüder aufeinandertreffen, die so eine unterschiedliche Wahrnehmung haben? Nun, das erste ist folgendes. Matthäus 18, Vers 15. Liest du, Sascha?
Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein.
Danke mal, bis dahin. Also ganz wichtig, im Mehrheitstext steht ganz klar, dein Bruder gegen dich sündigt. Das gegen dich, das gehört zum Grundtext. Es geht also um eine persönliche Verfehlung von einem Gläubigen gegen einen anderen Gläubigen. Und dann ist es wichtig, sagt der Herr, dann geh hin zu ihm, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Dann muss man also die Sache versuchen zu klären, indem man eben begründet, warum das nicht richtig war, was der andere getan hat. Eben überführen heißt, man muss ganz klar Argumente auf den Tisch legen können. Und dann sagt der Herr Jesus aber weiter in 15b.
Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen?
Ja. Also es kann sein, dass die Sache schon erledigt ist. Er sieht das ein und er ist gewonnen worden. Aber es kann sein, er sieht das nicht ein. Vers 16.
Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werde.
Ja. Also dann ist es wichtig, dass Zeugen beigezogen werden. Und zwar ist noch wichtig zu sehen, der, gegen den gesündigt wurde, der nimmt die Zeugen mit, nicht der andere. Und er kann natürlich noch lange sagen, ja, das ist ein selbsternanntes Tribunal. Nein, der Herr sagt selber, der, gegen den gesündigt wurde, der soll eben Zeugen mitnehmen. Ein oder zwei. Damit eben alles aus zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt wird. Und dann Vers 17.
Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hört, sei er dir wie der Heide und der Zöllner.
Ja, also es ist dann die zweite Stufe mit Zeugen, wo die Sache geklärt werden. Und im Fall von Hiob könnte man sagen, ja, wo sind die Zeugen? Sind ja alle gegen ihn. Aber wir werden später noch sehen, es gab einen, der sah die Sache anders. Und das ist Elihu. Aber das erst in Kapitel 32. Das wird ein ganz wunderbarer Abschnitt sein. Die Reden von Elihu, dem Jüngsten. Und Hiob hatte also niemanden, aber eben im Prinzip geht es darum, dass zwei oder drei Zeugen mitkommen. Und wenn dann eben dieser Bruder immer noch nicht überzeugt wird, dann gibt es eine dritte Phase und das ist die örtliche Gemeinde. Die muss das beurteilen und wenn er nicht auf die Gemeinde hört, dann wird deutlich, dass da ein ganz böser Zustand ist. Dass einer sich einfach nicht korrigieren lassen will. Und dann wird er ausgeschlossen. Das heißt eben hier, so sei dir wie der Heide und der Zöllner, das waren solche, die auch damals in der Synagoge ausgeschlossen waren außerhalb der Gemeinschaft. Und das sagt dann der Herr Jesus auch im weiteren Vers, eben was ihr auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden sein, was ihr löst auf der Erde, wird im Himmel gelöst sein. Und dieser Ausdruck von binden und lösen bedeutet ja schon im Judentum, dass Ausschließen aus der Gemeinde, binden, die Sünde wird quasi offiziell als Schuldenlast deklariert, aufgebunden. Und wenn er umkehrt und zurückkommt und die Sache ordnet, dann kann auch Vergebung zugesprochen werden. Die Sache wird gelöst. Das ist dann das Lösen. Ja, diese drei Stufen. Aber natürlich kann es sein, dass das schon auf der zweiten Stufe scheitert. Und dann muss man einfach dem Herrn übergeben. Ja, Christoph? Ja, eben. Also du sagst, wie geht man um, wenn beide der Auffassung sind, sie hätten recht. Sie seien in der Wahrheit. Aber sie kommen nicht überein. Ja, dann müssen sie eben andere Zeugen beiziehen, die die Sache auch beurteilen. Und dann kann Klarheit hineinkommen. Aber ich meine, im Fall von Eliphas, das war schwere Sünde gegen Hiob. Dass er ihn so verurteilt hat, das war handgreiflich ganz schwer. Und denken wir nur an das Beispiel von Mose in 4. Mose 12. Dort heißt es, dass zwei mit führender Stellung im Volk Gottes Mose angriffen. Und zwar heißt es, dass Miriam und Aaron gegen Mose redeten, wegen seiner Frau, wegen seiner kuschitischen Frau. Und das war nur Reden gegen ihn. Könnte man sagen, ja gut, also dann tragen wir doch das einfach und man muss einfach darüber Schwamm tun und vergeben, die Sache muss gar nicht geklärt werden. Aber dort sehen wir, dass Gott die Sache klären wollte. Und es endete damit, dass Miriam als Aussätzige außerhalb des Lagers war. Die war plötzlich weg, draußen, aussätzig und damit hat Gott deklariert, jawohl, das war Unrecht. Und ich meine, was steckte dahinter? Sie waren auch Führer. Aaron war ja gerade der zweite Führer nach Mose. Und Miriam war die Führerin von all den Frauen in Israel. Und sie hatten etwas gegen Mose. Und da war eben etwas im Herzen. Sie waren mit ihrer Stellung nicht zufrieden. Und zwar sagen sie, du tust immer so, als würde Gott nur sich dir gegenüber offenbaren. Wir sind auch, zu uns hat der Herr auch gesprochen. Das hat Mose nie gemacht. Der Herr hat noch mit mir gesprochen. Nein. Aber sie haben ihm das vorgeworfen. Und die Sache war so schwer, dass es dort eben auch dazu kam, dass schließlich Miriam außerhalb des Lagers war. Miriam wollte noch was? Sehr gut. Hiob 4, dort spricht Eliphas in seiner ersten Rede und da sagt er genau das Gegenteil. Also man kann Eliphas auch überführen in seiner eigenen Rede. Früher hast du aber dich anders ausgedrückt. Liest du, Sascha, Hiob 4, Vers 2 und 2 bis 4.
Wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen? Doch die Worte zurückhalten, wer könnte es? Siehe, du hast viele unterwiesen, und erschlaffte Hände stärktest du. Den Strauchelnden richteten deine Worte auf, und sinkende Knie hast du befestigt.
Ja, also er hat dort genau beschrieben, was die Wahrheit ist. Das stimmt überein mit Hiob 29. Aber im Lauf der Diskussion wurde es immer heftiger und er hat Hiob immer mehr mit Worten gegeißelt. Ja, und gehen wir doch noch einen Schritt weiter in Hiob 29. Jetzt ab Vers 18 bis 20, da beschreibt Hiob, wie er damals, als es ihm so gut ging, da hatte er Zukunftshoffnungen.
Und ich sprach, in meinem Nest werde ich verscheiden und meine Tage vermehren wie der Sand. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser und der Tau wird übernachten auf meinen Zweigen. Meine Ähre wird frisch bei mir bleiben und mein Bogen sich in meiner Hand verjüngen.
Ja, das war so seine Erwartung, die er hatte. Und er vergleicht sich mit einem Vogel, dem es wirklich wohl ist in seinem Nest. Und er sagt, in meinem Nest werde ich verscheiden. Und zweitens, ein langes Leben hinter mir haben, meine Tage vermehren, wie der Sand. Also der Sand des Meeres wird ja immer wieder erwähnt, oder überhaupt Sand in der Bibel, für eine unzählbare Menge. Und es ist noch interessant, die Zahl der Sandkörner wurde geschätzt vom Sand am Meer in der ganzen Welt auf etwa 10 hoch 22. Das wäre so eine 1 mit 22 Nullen. Ja? Das war lange auch etwa die geschätzte Zahl der Sterne im gesamten beobachtbaren Weltall. Aber eben, das sind nur Schätzungen. Und bei solchen Zahlen, da muss er nur hinten ein bisschen etwas an der Potenz ändern. Und dann ist es völlig etwas anderes, ja. Das sind Dinge, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber einfach, um zu veranschaulichen, eben, das ist das, was man nicht berechnen kann. Und da sagt, also meine Tage vermehren wie den Sand. Das heißt also wirklich, ich werde sehr, sehr, sehr alt werden. Und jetzt sieht er sich eben vor dem Tod als 70-Jähriger. Aber in dieser Zeit konnte er eben eine höhere Lebenserwartung haben. Wir haben ja schon am Anfang bei der Einleitung zu Hiob gesehen, dass Hiob in den Jahrhunderten nach der Sintflut lebte, gerade etwa vor Abraham. Denn die Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob werden nirgends erwähnt in Hiob. Aber in dieser Zeit, zum Beispiel der Vater von Abraham wurde noch, wie alt? 205 Jahre. Ja? Bei Abraham geht es schon weiter runter, er wird nur noch 175. Ja? Und Jakob noch weniger, Ja, das Alter geht ab der Sintflut runter. Übrigens, interessanterweise geht es runter, man kann das beschreiben, die Zahlen als eine exponentielle Kurve, die runtergeht. Und es ist interessant, weil viele Prozesse in der Biologie können mit exponentiellen Kurven beschrieben werden. Und wenn jemand meint, die Bibelschreiber hätten diese Zahlen erfunden, muss man sagen, ja, das war eine schöne Erfindung. Ja. Wenn man in der Antike, als es noch Exponentialrechnung gar nicht gab, die Zahlen genau so wählen konnte, dass das so schön vereinbar ist mit einer solchen Kurve. Nein, das beschreibt eben wirkliche Zahlen und dass es da einen biologischen Prozess gab, der das Alter zurückführte. Aber von Hiob wissen wir dann aus Kapitel 42, das kommt dann später, nach diesen Ereignissen lebte er noch 140 Jahre. Ja, aber das war so seine Erwartung, meine Tage vermehren. Und dann beschreibt er sich weiter als Vogel auf dem Baum, dem es im Nest wohl ist. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser, also der Baum, auf dem das Nest ist, der ist mit Wasser gut versorgt, ganz im Sinn von Psalm 1, wo es von dem Gerechten heißt, dass er gepflanzt ist an Wasserbächen. Und der Tau wird übernachten auf meinen Zweigen. Und jetzt ist alles so schlimm gekommen. Ganz andere Erwartungen. Und dann sagt er schließlich, Vers 20, meine Ehre wird frisch bei mir bleiben. Also diese Achtung, die er erlebt hatte in der Gesellschaft, die würde quasi bis zum Schluss des Lebens ihm verbleiben. Und dann sagt er noch, und mein Bogen sich in meiner Hand verjüngen. Wahr, wenn man einen Bogen eben oft braucht, dann verliert er die Spannkraft. Und ein Bogen, der sich verjüngt und dann wieder die ursprüngliche Spannkraft bekommt, das ist schon etwas Spezielles. Und da sagt er, ich werde also auch im Alter immer noch die Spannkraft wieder haben. Und jetzt hat er alles verloren. Und natürlich, das ist ganz normal beim Älterwerden, man verliert die Spannkraft, die man als jung hatte. Und meine Großmutter hat immer wieder gesagt, es ist gut, dass man die Kinder jung hat. Und also es hat sogar ausgedrückt, es ist gut, dass Gott hat gibt den Eltern die Kinder, wenn die Eltern noch jung sind. Und das ist eben die Zeit, in der man Spannkraft hat. Und da kann man eins aufziehen oder zwei oder drei oder noch mehr. Und später muss man sagen, da kommt einfach ein Moment, wo man denkt, es ist schöner, Großvater zu werden. Ja, wo man die Kinder, die Enkelkinder genießen kann und dann kann man sie wieder nach Heim schicken. Ja, weil die Spannkraft nicht mehr da ist wie früher. Gut, aber eben darum ist es natürlich auch wichtig, dass man die Kinder als jung haben will, wenn Gott die Gelegenheit gibt. Ja? Und dass man nicht denkt, ja, das ist alles nicht wichtig. Ja, und dann noch Vers 21 bis 25, da beschreibt er, wie die Menschen Sehnsucht hatten, von Hiob wenigstens etwas hören zu können von seiner Weisheit, von seinem Rat. Liest du 21 bis 25.
Sie hörten mir zu und harrten und horchten schweigend auf meinen Rat. Nach meinem Wort sprachen sie nicht noch einmal, und auf sie träufelte meine Rede. Und sie harrten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie für den Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten, und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet.
Ist doch unglaublich. Also die Menschen wollten einfach hören, was Hiob zu sagen hat. Sie harrten und die haben nicht reingeschwatzt, sondern es heißt, horchten schweigend. Die haben einfach zugehört, was gibt Hiob als Rat, als sein Rat weiter. Und Dann Vers 22, nach meinem Wort sprachen sie nicht noch einmal. Also dann kam nicht, ja, aber Hiob, das kannst du in der heutigen Zeit nicht mehr sagen, das geht gar nicht. Nein, sein Rat hatte wirklich Autorität und auf sie träufelte meine Rede. Und sie harrten auf mich wie auf den Regen. Also das war wie Menschen, die gleich in der Wüste sind und dann kommt Regen. Das war Hiobs Belehrung. Sie sperrten förmlich den Mund auf, um diesen Regen zu empfangen. Und dann etwas ganz Schönes, Vers 24, das zeigt nämlich, dass die Zähne nicht nur vom Schöpfer gegeben worden sind, um zu essen und zu sprechen, sondern noch eine dritte Funktion. Das weiß ich, das hat mir mein Zahnarzt beigebracht. Ja, ein jüdischer Zahnarzt, der in seinem Medizinstudium zum Glauben kam an den Messias. Und er hat mir erklärt, die Zähne sind nicht da, um Kaugummi zu kauen. Das war nicht mehr mein Problem, aber das hat er mir einfach beigebracht. Das ist nicht gut für den Kiefer. Aber drei Dinge. Essen, sprechen und lächeln. Lächeln ist ganz wichtig. Darum ist es so schwierig jetzt mit der Maske, aber wenigstens da vorne darf man ohne Maske sein. Ja, und das Lächeln ist etwas ganz Wichtiges. Und da heißt es, ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Also Menschen, die sich selber einfach gar nichts zutrauten. Mutlose. Denen hat er Mut gemacht, indem er durch sein Lächeln seine positive Einstellung diesen Leuten gegenüber zeigte. Und das stärkt. Das ist so wenig und es kann so viel ausrichten. Und dann sagt er, und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Das Licht des Angesichts. Ja, das ist genau das, was in dem Priestersegen in 4. Mose 6 ausgedrückt wird, dass der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, sei dir gnädig. Und das Licht des Angesichts, das ist eigentlich das Leuchten im Gesicht, das auch von einer positiven Einstellung der anderen Person gegenüber ausdrückt. Und es konnte sein, dass die so in einer schwierigen Situation waren, aber Hiob hat dann nicht finster reingeschaut, sondern er sagte, das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Der hat also in seinem Gesicht ein Strahlen gehabt. Das erinnert uns förmlich an Mose, ja? Als er vom Berg herunterkam, das zweite Mal mit den Tafeln, da war Gesetz vermischt worden mit Gnade. Gott hatte Israel verschont vor der Vernichtung, die sie bei den ersten Tafeln verdient hätten. Und dann gab Gott nochmals die Tafeln und das war Gesetz vermischt mit Gnade. Da leuchtet das Gesicht von Mose. Und also dieses Strahlengesicht bei den Gläubigen ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das müssen wir nicht konstruieren. Man muss nicht also vor dem Spiegel üben. Sondern es ist wirklich so, in 2. Korinther 3 lesen wir am Schluss, wir alle haben mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Und es ist wirklich so, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, in seinem Wort, in den Evangelien, aber auch in den Briefen, wenn es geht um den erhöhten Herrn und in der ganzen Schrift, dann verändert sich auch unser Blick. Und das ist auch manchmal so schön zu sehen, dass Leute, wie die ausgesehen haben vor ihrer Bekehrung und nachher, und das kann eine Person sein, da würde man sagen, aber diese Person hat ein schönes Gesicht. Ja, aber nachher war es noch schöner. Durch dieses Leuchten, das der Herr bewirkt. Und dann sagt er weiter, Vers 25, ich wählte für sie den Weg aus. So unglaublich. Also Leute, die nicht recht wussten, wie geht das mit meinem Leben weiter und ich weiß nicht und soll ich da heiraten oder soll ich nicht? Und er sagt, ja. Ich kann dir da also den Rat geben, dieser Weg oder ja nicht, das ist ein ganz gefährlicher Weg. Und die haben gehört auf seinen weisen Rat. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar wie einer, der Trauernde tröstet. König Hiob. Er war nicht König, aber er war wie ein König. Und nächstes Mal werde ich versuchen zu zeigen, zwischen König Hiob und König Salomo gibt es ganz viele Parallelen. Und wir haben ja auch schon gesehen, wie Salomo in den Sprüchen aufnimmt aus dem Buch Hiob, ja, und auch im Prediger. Man sieht ganz klar, dass König Salomo eben das Buch Hiob kannte. Aber noch mehr, zwischen diesen zwei Personen gibt es ganz frappante Parallelen. Und die schauen wir nächstes Mal an. Und dann gehen wir weiter zu Kapitel 30, wo Hiob dann beschreibt das jetzige Unglück. Im Kontrast zu diesem Segen, den er in Kapitel 29 beschrieben hat. Das jetzige Elend, das jetzige Unglück. Und schließlich Kapitel 31, das ist dann wirklich der Schluss, wo er das letzte Wort behält, da beschreibt er nochmals seine Gerechtigkeit. Ja, wollte noch jemand etwas fragen? Ich weiß nicht.
Ja, da, weil du gesagt hast, wie ein König.
Ja.
In Kapitel 19, da wird er ja die Krone weggenommen von Gott.
Ja, genau. In Kapitel 19 hatten wir ja das, wie Hiob spricht, gewissermaßen sei ihm die Krone weggenommen worden. Und da meint er wirklich all diese Ehre, die Gott ihm gegeben hatte. Ja, und die Sprüche erklären, dass eben Weisheit und Hören auf das Wort Gottes, das bringt Ehre. Aber diese Ehre hat er alles verloren, wurde ihm alles kaputt gemacht und nicht zuletzt durch seine Freunde. Ja, dann wollen wir hier schließen.